Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Der 23.07.2024. Willkommen in den Sommerferien und am Ende unserer Reise, denn die Majors dieses Jahr sind vorbei. Es ist End of Major Season. Alle vier Majors sind jetzt in US-amerikanischer Hand. So traurig das auch klingt, heute am National Peanut Butter and Chocolate Day, der Erdnussbutter-Schokoladentag. Und bei mir begrüße ich meinen Star-Experten, den Beauty, mit einer Peanut Butter-Chocolate-Überraschung. Hallo, wie geht es dir, lieber Beauty?
Ja, ich grüße dich erstmal nach einem längeren Golfwochenende. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel Zeit vorm Fernsehen tatsächlich verbracht. Aber es war ja unglaublich viel zu sehen. Und wer es tagsüber vergessen oder verpasst hat, konnte es dann auch nochmal über die Nacht quasi nachschauen.
Ja, ja.
War schon wieder Wahnsinn, die Übertragung, die dort jedes Jahr von den Open zur Verfügung gestellt wird. Und am Ende mit einem interessanten Ausgang.
Ja, also interessant war ja alles. War ja von vorne bis hinten interessant und unerwartbar komplett.
Ja, es hatte eher vom Scoring-Verlauf was von den US Open.
Total.
Der Kampf ums Paar, Wetterkapriolen, die dazu geführt haben, dass man Samstag war auch der einzige Tag, wo ich etwas länger mal reingeschalten hatte, wo man das Gefühl hatte, ein Amateur-Turnier zu verfolgen. Da wurden in den Gegenwind Drives um die 200 Meter geschlagen und Holz 3 in Par 4s geschlagen, die dann 40 Meter kurz waren. Das war schon unglaublich und ich glaube, das macht Hoffnung für jeden von uns, von uns Zuhörern, von uns beiden, von allen normalen Amateurgolfern, dass wenn auch die absoluten Topspieler dort bei solchen Bedingungen Holz 3 in ein Par 4 schlagen müssen und dann um das Up and Down kämpfen, da kommen auch einfach Bogies und Double Bogies bei rum. Es ist einfach ein normaler Verlauf, dass da nicht jedes Mal das Up and Down oder ein Chip-In passiert, wie das einem Woche für Woche so ein bisschen vorgegaukelt wird. Nichtsdestotrotz sind da Highscores zusammengekommen. Es historische Lochfolgen vom Scores, 2-9 hintereinander gab es vorher so nicht.
Ja.
Alles mögliche, also es war verrückt. Und am Ende drehte ein Major-Champion, der dieses Jahr schon ein Major gewonnen hat, dann doch nochmal durch und spielte damit die beste Tagesrunde und holte sich dann verdientermaßen den Sieg.
Sander.
Sander.
Ja, Xander. Richtig. Xander Schauffele hat das Kunststück geschafft, was nicht viele schaffen in einer Saison, zwei Majors auf einmal zu gewinnen. Nämlich die PGA Championship hat er ja gewonnen in Valhalla. Und jetzt in Royal Troon in Schottland das The Open. Und das sind, das muss man jetzt mal sagen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, alle vier Majors in amerikanischer Hand. Augusta wurde von Scottie Scheffler eingenommen, während Bryson die US Open über Rory McIlroy gewonnen hat. Also alles vier amerikanischer Hand. Das gab es auch irgendwie lange Zeit schon nicht mehr. Ich glaube, seit den 80ern, glaube ich, sogar nicht mehr. Ist historisch, kann man nicht anders sagen. Und Xander Schauffele zeigt damit eine großartige Konstanz. Also zwei Majors muss man erstmal schaffen. Ich glaube, das hatte, glaube ich, vor ein paar Jahren auch Brooks Koepka geschafft, das Double.
Genau, 2018
das
letzte Mal.
So korrekt. War das. Und was du angesprochen hast, das Worst Score per Hole today, habe ich mir angeguckt auch. Das war eine 128er-Runde. Da wurden am Samstag sozusagen in der Runde 3 die schlechtesten Shots zusammen auf allen Scorekarten gepackt. Ich lese mal vor. 766, 968, 687, 678, 997, 757. Also hört sich nach einem guten Herrentagsvierer an, würde ich sagen.
Ja.
Mit einer guten 128 am Ende. Aber ehrlich gesagt, bei diesen Wetterbedingungen und diesem wirklich brettharten Platz, eigentlich nicht verwunderbar und sogar noch ein gutes Ergebnis und ein schmeichelhaftes Ergebnis, wenn man überlegt, dass die meisten der T-Shirts sowas von errant für uns Normalos wären, weil die würde man nie finden. Die sind halt dann irgendwo dahin in den Dünen. Und so hatten natürlich viele Pros Glück, dass dort Bälle gefunden wurden, noch weiterhin durch die vielen Vorkaddies und Zuschauer. Außer Shane Lowry, der Pech hatte, dass ein Zuschauer seinen Ball fand und er damit seinen provisorischen nicht spielen konnte, sondern zurückgehen musste, droppen musste. Und ja, also mein Tipp war ja Tag 1 und 2 ganz gut für Shane Lowry. An Tag 3 hat er wirklich 8, 9 Schläge verloren. Richtig mies gespielt, kann man nicht anders sagen. Eine 5 über, glaube ich, war es am Ende. Und damit halt ja, leider.
Es war aber doch schon eher den Bedingungen geschuldet. Je später es wurde, desto schlechter wurde das Wetter und beziehungsweise der Wind nahm halt auch noch zu. Es kam auch noch dazu, nicht nur Regen, sondern halt auch unglaublicher Wind mit Böen in der Spitze mit 25 oder 26 Meilen.
Ja, ist also 40 Kilometer pro Stunde, ne?
Genau. Und er drehte halt von den ersten zwei Tagen an dem Samstag in die komplett andere Richtung. Und du weißt ja, ab und an schaue ich gerne mir mal Statistiken dazu auch an. Und es gab Differences in den Abschlaglängen an der 15. Spielbahn, die bis zu 143 Yards in Total waren, 148 Yards bei Justin Rose sogar in Total. Das heißt, die Drives fielen auf einmal bei 210 Meter Total runter. Jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt. Absoluter Höhepunkt am Wochenende war dann quasi am Sonntag Scotty Schefflers Abschlag auf der 18, der laut Leuten vor Ort nicht einmal den vordersten Tee oder die vorderste Teebox überspielt bekam. Und ja, da menschelte es bei all den Leuten und jeder, der in den Interviews nach der Runde gefragt wurde, wie sich es denn draußen angefühlt hat, hat man eigentlich vergeblich nach irgendeiner positiven Stimme gesucht und alle meinten, dass es unglaublich schrecklich war, dort zu spielen. Nur ein Kampf, ein Fight, ein Grind, unglaubliche Bedingungen, die aber dann halt die Open so spannend auch wieder gemacht haben, wie schon lange nicht mehr. Und es scheint an diesem Platz zu liegen, denn darauf sind wir letzte Woche gar nicht so eingegangen, denn als die Open das letzte Mal auf dieser Anlage war, gab es das unglaubliche Battle am Finaltag zwischen Phil Mickelson und Henrik Stenson.
Ja, genau.
Eines der beeindruckendsten Major-Sonntagspaarungen der vergangenen 25 Jahre wahrscheinlich.
Und Stenson hat es gemacht, oder?
Genau, Stenson hatte es damals gemacht. Mickelson hätte wahrscheinlich bei jeder anderen Open dort den Titel mitgenommen. Nur an dem Tag war der Schwede halt einfach noch besser. Und das scheint dieser Platz vielleicht auch von der Lokalisierung so fantastisch zu machen, dass es dort so ein Kampf und letztendlich auch so ein spannendes Finale dabei rumkommt. Auch wenn es dann quasi am Sonntag jetzt die letzten drei Spielbahnen nicht mehr so spannend war, denn Sander hatte es geschafft bis dahin, sich dann doch vom Feld zu lösen mit drei Schlägen und zauberte dort eine unfassbare Performance, auch im Zusammenspiel mit Justin Rose. Das unterstreicht wieder so ein bisschen meine Theorie, dass wenn so die nicht direkt Teamchemie, aber der Flight-Chemie halt übereinstimmt. Die haben sich gegenseitig von Anfang an so ein bisschen auch gepusht, was schon sehr überraschend war, aber man hat schon deutlich gesehen, gab es dort auch wieder unglaubliche Birdies und sie peitschen sich gegenseitig, sag ich mal, dem Leaderboard nach oben und hinten raus hatte dann Schaufeler einfach ein bisschen mehr PS, die er da auf die Strecke bekommen hat und dann natürlich mit diesem finalen Score brachte er sich in die perfekte Position und schaffte es, ein zweites Major im Jahr nach Hause zu bringen, wie du es schon gesagt hast, was eine unfassbare Leistung ist. Und ich glaube, neben all den normalen PGA-Tour-Siegen von Scottie Scheffler eröffnet er damit vielleicht doch nochmal die neue Diskussion zum Player of the Year, denn ja, ich glaube, es gibt viele Spieler, die den ein oder anderen normalen Toursieg gegen einen Major einfach eintauschen würden.
Ja, trotz Scotties wirklich guter Saison bisher, muss man einfach sagen, zwei Majors sind wahrscheinlich mehr wert als die ganzen Siege, die Scottie bis jetzt geschafft hat. Der einen Major ja auch immerhin geschafft mit Augusta. Aber das ist wirklich so ein closes Rennen, ne? Die sind da wirklich sehr, sehr Kopf an Kopf. Und ich meine, wir haben ja über andere noch gar nicht gesprochen, die auch große Erwartungen hatten. Lass uns doch mal anfangen mit einem deiner Lieblinge, nämlich Rory McIlroy.
Ja.
Ich weiß, du freust dich immer über, wenn wir über Rory McIlroy sprechen können. Der hat, glaube ich, das mental noch nicht ganz verkraftet mit dem US Open. Ich fand auch witzig, dass er gleich gesagt hat, irgendwie bei einem Interview, er hat seine Telefonnummer gewechselt nach dem US Open. Und deswegen wohl eine Textnachricht auch von Tiger nicht bekommen, unter anderem. Aber das spricht ja auch schon mal für sich, seine Telefonnummer zu wechseln. Einfach so, hey, lass mich alle einfach in Ruhe, ne?
Ja, das war ja so ein bisschen so die Story vor dem Turnierstart. In der Pressekonferenz, dass McIlroy angesprochen wurde, dass dann Tiger ihn versucht hat zu kontaktieren, auch ein bisschen Abstand, und er dann so ein bisschen geleakt hat, dass er seine Telefonnummer vielleicht aus Gründen auch dann gewechselt hat.
Weil er jetzt ja wieder mit der Ehefrau Erika zusammen ist und die ganzen Lover loszuwerden, wer weiß. Das kann ja auch sein. So diese ganzen Tinder-Mätressen loswerden, einfach schnell ghosten, Nummer wechseln. War was? Nein, war nichts.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und da kam das ja so ein bisschen raus. Und ich gebe dir da recht, dass er das vielleicht nicht alles zu 100% aktuell verkraftet bekommen hat. Denn er hat so ein bisschen am Freitag nach der Runde so ein paar Insights auch von sich aus preisgegeben, wo ich schon überrascht war, dass einer dieser absoluten Topspieler diesen Weg einschlägt. Und er hat offenkundig zugegeben, dass er nach 22 Löchern, die er gespielt hat, also quasi nach der vierten Spielbahn am Freitag, hat er angefangen, sich Gedanken zu machen, wo er denn in den kommenden Tagen in den Urlaub fliegt. Ja, und ich sag mal, das ist eine Einstellung, die jetzt nicht ganz so perfekt ist in dem Moment.
Ich sehe es ihm nach. Ey, der ist einfach worn out. Ich glaube, er hat Fatigue. Kennst du dieses schöne Wort, Fatigue?
Ja.
Ich glaube, der ist done. Der muss einfach jetzt wirklich diese Saison einfach abbrechen und einfach mal das ganze schöne Geld mal auf den Kopf hauen und dann irgendwie so im Januar wiederkommen. So eine schöne, ein halbes Jahr einfach Sabbatical machen.
Du meinst, das Geld, was er jetzt durch die Scheidung gespart hat,
richtig,
sollte er jetzt lieber im Urlaub
wegfeuern, ja? Mal die Frau nett ausführen. Mal irgendwie vielleicht doch ein Zimmer-Upgrade zu einer Junior-Suite und dann mal irgendwie ein schönes Abendessen
mit mehr Blick.
Oder so ein schönes Abendessen beim Italiener. Einfach mal so ein Dreigang-Menü. Weißt du, so ein Pizza, schön vorneweg Mozzarella und Bruschetta. Mhm. Und dann hinten raus noch ein gemeinsames Tiramisu mit Erika.
Genau.
Das sollte er sich mal gönnen. Und dann auch wieder zu Fat Rory werden. Einfach so ein bisschen was anheifen und dann wiederkommen und so, ja, hier ist mir alles egal. Einfach ein bisschen dickere Haut wachsen lassen. Er braucht ein bisschen Entspannung. Er braucht jetzt Urlaub. Das denke ich.
Ja, ist ein guter Punkt. Und ich habe auch die Tage auch immer dann genutzt, weil ich ja nun nicht allzu viel live gesehen hatte, mir den No Laying Up Podcast immer noch reinzuhören, so ein bisschen, nicht alles, immer vorm Schlafen gehen, die dann halt jeden Tag immer noch ihre Auswertung dann haben, was ist denn nun passiert, und gehen dann nochmal ein bisschen drauf ein. Und deren Gedanke dahinter ist halt auch einfach nur, dass McIlroy quasi schon den Status jener Spieler hat, auch der finanziellen Sicherheit. Es geht bei ihm im Grunde nicht mehr um den Bestehen des Cuttes, sondern es zählen halt wirklich nur noch Turniersiege. Und für ihn war es jetzt wahrscheinlich auch dann Wurst, ob er dann den Cut noch schafft und dann irgendwie so einen geteilten 60. Platz macht, so Tiger-mäßig in Augusta. Da hat er lieber zwei Tage vorher frei und kann sich dann mit seiner Familie schon auf den Urlaub vorbereiten. Und Allerdings sehe ich das halt dann persönlich, wie schon gesagt, auch kritisch, da dann auch die Einstellung und halt auch seine Körpersprache nicht mehr vorhanden war. Ja, und das zieht ja, sage ich mal, auch so ein bisschen die Mitspieler so runter. Ja, und die Open kristallisierte sich ja dann schon heraus, dass so diese Top-Flights allesamt den Cut verpassten. Also dieser Flight um Hovland, Aberg und Deschambeau war da so ganz besonders. Die verpassten alle den Cut. Dann McIlroy, Tiger, da waren noch viele weitere Superspieler, die da allesamt nach Hause geflogen sind am Freitag. Die konnten alle gemeinsam den gleichen Flieger nehmen. Und
also so ein Ryanair zurück nach Hause, genau.
Ja, nach London und dann London, Miami oder sowas. Und nein, und das ist dann halt schon schwierig. Und du hast dann halt gesehen, wie gesagt, auch Sonntag und halt auch der Samstag, der Moving Day, wenn dann so diese Flight-Chemie halt wirklich passt und ja, man sich gegenseitig so ein bisschen pusht, man kommt dann wieder rein. Und Schaufele, der ja die ersten beiden Tage halt auch mit Kentley und ja, Tiger war auch mit in dem Flight, aber hat der Eomais letzte abgeschlagen, nachdem Gehacke dann teilweise auch wieder zur Fahne. Und die haben sich halt auch immer gegenseitig gepusht. Unglaublich gute Freunde. Wir wissen es, Ryder Cups, Presidents Cups, immer zusammen ein Team gebildet. Und die haben sich gepusht und die haben sich da in Position gebracht und dafür gesorgt, dass sie halt dann nicht in diesem Pack in der Mitte irgendwo dann versanden, sondern halt immer die Spitze so ein bisschen im Blick haben, die ja doch sehr, ja.
Ja, dünn war, kann man sagen.
Ja, nicht dünn, sondern schon recht früh besetzt war mit dieser fantastischen Leistung von Laurie am Donnerstag und die er dann halt auch am Freitag bestätigt hat. Ja, da kann man halt schon so ein bisschen auch vielleicht sagen, dass er so ein bisschen das Opfer vom Wetter dann war in der Spitze. Denn die etwas früher gestartet sind am Samstag, hatten dann noch die etwas solideren Wetterbedingungen und konnten so ihre Runde schon mal platzieren, was dann hinten raus habe ich dann wirklich begeisternd die Backnine von Billy Horschel verfolgt.
Ja, Billy,
der kein Grün getroffen hat.
Ja, auf wirklich links, rechts. Das war ja anders als Sender, der immer wirklich dialed in war. Ja. Das war ja ein einziges Up and Downer. Ne? Und ich habe auch mehrfach gesehen, dass er ihn wirklich im T-Shirt als einziger bei diesem Sauwetter immer so ganz knapp daneben. Da waren ja bestimmt so 6-7 Shots, die einfach hätten auch fallen können. Also Billy Horschel für mich so ein bisschen die tragische Person von diesem Open.
Ja. Und er machte dort 8 von 9 Up and Downs, außer die 18 spielt er halt wirklich immer noch das Paar, teilweise halt auch 2-3 Mal ganz knapp davor auch noch zu lochen aus dem Bunker im Steckschuss und dann ein Pitch aus 35 Metern und das war beeindruckend und das zeigt eigentlich halt auch jedem, wie dieser Fight Spielbahn zu Spielbahn halt, dass man den annehmen muss und auch an sich glauben muss, denn die Spielbahn ist halt dann noch nicht verloren, auch wenn man das Grün nicht trifft. Und er hat auch am Sonntag wieder eine fantastische Leistung gebracht, beendete die Tagesrunde mit 2 unter, mit den Birdies auf den letzten 3 Spielbahnen und hat aber auch ganz offen nach der Runde in seinem Interview das auch nochmal angesprochen, wie verdient halt einfach dann Schaufele als Sieger davon ging. Ja, also, und da hören wir mal kurz ins Interview rein. Und da können wir dann auch nochmal, können wir da mal kurz nochmal was eventuell zu sagen. Aber das finde ich dann halt auch immer Größe, wenn du nach der Runde direkt halt dann auch noch sowas dann halt sagen kannst.
Chandler, the champion. He played great. Listen, he's the second best player this year in the world. No one's played better than him, in my opinion. You look at what he's got 2 majors. I don't know if he's won anywhere else before the PGA, but he's been up there consistently, having chances to win. Obviously, Scotty's got 5 or 6 wins in a major. But what Xander's done this year, the consistency he plays with, he's taken his game to another level. He deserves, to hold that clear jug right now.
Ja, das Witzige ist, das war ja all die Jahre, war ja Xander immer so der Prodigy, ne, der so könnte gewinnen, spielt gut genug, hat aber immer dieses Winning-Gene dann am Ende nicht rausgeholt, wo alle immer gesagt haben, der muss einfach nur weiter grinden, irgendwann gewinnt er die Dinge, und anscheinend ist das jetzt der Fall, dass wir wirklich genau da sind, wo er das auch wirklich zu Ende spielen kann. Und gerade die letzten Bahnen, da hast du gesehen, der hat da einfach diese Coolness behalten, konnte finishen, konnte einfach seine Präzision weitermachen, hat auch seinen Gameplan nicht geändert, hat weiterhin gespielt, wie er gespielt hat, und nicht dann irgendwie jetzt machen, irgendwie, ich dachte, der geht dann irgendwann auf Eisen, so auf Sicherheit, irgendwo ist nix da. Da wird einfach weiterhin mit dem Holz geschlagen, kein Problem, weil das ist halt der Gameplan, weil er daran glaubt, weil er weiß, er kann es, ne?
Absolut, und er war auch einer der wenigen Spieler am Samstag, der auch in der späten Phase der Runde bei diesem Mistwetter und den Windbedingungen noch einen Ballspeed vom Tee von über 180 Meilen hatte. Ja, also er sieht ja oft nicht so aus, dass er da einer dieser absoluten Bomber ist, aber seit diesem Trade zum Schwungtrainer Chris Cuomo, die da einiges an dem Schwung noch verändert haben. Und wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen, er macht das alles so ein bisschen anders, dass er nach der Runde noch 2 Stunden direkt ins Gym geht und dann nach so einer 18-Loch-Runde seinen Körper ans absolute Limit mit Übungen treibt, um halt diese Schnellkraft zu implementieren. Und es scheint sich einfach ja zu bewahrheiten, dass das der Weg ist, für Xander Schaufele erfolgreich zu sein. Und wie du schon gesagt hast, wie oft hatten wir ihn auch bei unseren Major Prediction eigentlich so dieses, ja, der Geheimfavorit, wo er auch lange nach aussah. Ich erinnere mich noch an das Masters von vor 3 oder 4 Jahren oder sogar vor 5 Jahren, wo er dann kurz vor Schluss eigentlich schon dran war und dann noch ins Wasser schlägt an der 16, an dem Par 3. Und das sind ja also eine Chancen, sicherlich. Er schaut ja zurück und denkt sich so, ja, mein Gott, ich hätte eigentlich schon viel früher so ein Major gewinnen müssen. Aber aktuell läuft es ja nicht ganz so verkehrt. Die letzten 3 Starts, 2 Siege, da kann man ja wirklich nur sagen, jetzt geht's los. Also er hat es jetzt gelernt, wahrscheinlich sowas auch zu finishen, wie du schon gesagt hast. Und wenn man es halt einmal verstanden hat, dann kommt man das nächste Mal in diese Situation und denkt sich halt nichts weiter dabei, sondern man macht es dann halt einfach, wo man vielleicht vorher drüber nachgedacht hat. Und dieses Gefühl hatte man gar nicht. Er hat nichts an seinem Spielstil, an seiner Taktik verändert. Er hat weiter sehr aggressiv gespielt, auch smart, hinten raus das letzte Par 5 mit Eisen deutlich vor dem Wassergraben abgelegt, um dann mit dem Holz 3 zu agieren und schaffte dann mit dem Up and Down da auch das Birdie. Und da sieht man halt auch den nächsten Schritt, dass er im Kopf wahrscheinlich auch bereit dazu ist, noch mehr Titel zu holen. Und man kann gespannt sein. In den nächsten Wochen wird sicherlich auch da wieder die Debatte geben, ja, wie viel Major-Titel kann jetzt ein Xander Schaufele in seiner Karriere gewinnen, wie es dann halt immer so schnell geht. Und ja, ich freue mich einfach, weil es so ein Spielertyp ist, der jetzt nicht so dieser Ludwig Aberg-Typ ist oder ja, dieser 1,95 College-Typ, der da jetzt kommt und den Ball sonst wo hinhauen kann, sondern er ist mir sympathisch, er ist so in dieser 1,75er Größe, so meine Körpergröße, Rory, Ricky Fowler, Schaufele.
Erinnert mich so auch echt viel an Ricky Fowler, so einfach vom Habitus manchmal. Auch diese lustigen, er hat ja dann ewig gewartet bis noch, oder er hat noch 2 Löcher gewartet, bis der Rest des Feldes drin war. Da hat er auch so diese Ricky Fowler Mundverziehung gemacht und auch immer so, da gibt es so witzige Memes jetzt schon von ihm, wie er so in die Kamera grinst. Echt sehr witzig. Und für
wo
alle.
Wo ich überrascht war, um dann halt auch aus meiner Sicht diesen Punkt zu beenden, dass die Spieler rein rechnerisch noch es möglich gewesen wäre, zu teilen, also jetzt nicht zu gewinnen, aber sag ich mal so, es wäre noch möglich gewesen, ein Hole-in-One an der 17 plus ein Hole-Out-Eagle an der 18, um in ein Playoff zu gehen. Nein, die R&A war sich sicher. Da wurde schon der Name eingraviert. Habe ich so auch noch nie gesehen, aber
ja, die haben sich auch gedacht, so ein Südafrikaner, ach, der macht das nicht. Nee, das passt schon. Ja. Und wenn nicht, hätte man halt einfach das durchstreichen müssen und nochmal irgendwie mit dem Tippex über einen Gravierstift drüber. So, vielleicht hätten sie einen zweiten Claridger da gehabt, wer weiß. Aber ja, das, was du sagst, rein rechnerisch wäre es noch möglich gewesen. Ich dachte auch so, naja, ist ja mutig jetzt schon, das zu engraven. Aber gut, sie hatten ja recht. Also 3 Schläge ist dann keiner mehr rangekommen. Auf wenn Lawrence, glaube ich, da theoretisch hätte noch Birdie und Eagle spielen können, aber ja, ist halt nicht so gewesen. Aber du hast recht, es wäre rein rechnerisch möglich gewesen und das war dann schon so, als wenn man in der 90. Minute dann schon mal den Weltmeister eingraviert und dann gibt es noch so ein Fallrückzieher-Tor. Ne? Auch wäre schon blöd gelaufen, aber ist ja nicht blöd gelaufen, von daher. Wer weiß, vielleicht hatten sie auch so ein Fast-Forward-TV-Module, wo schon mal das Eingravieren einfach so als Standbild irgendwie so vom letzten Jahr eingravieren drin war. Ich kann es mir aber auch nicht so ein bisschen erklären. Es ist ein bisschen seltsam. Aber für alle, die jetzt Sander-Fans werden wollen, er ist ja so Halbdeutscher auch, kann man sagen. Ne? Der Vater Stefan Sander ist ja Deutsch-Franzose. Stefan Sander, Stefan Schaufele natürlich. Stefan Sander. Mhm. Und die Mutter ist Taiwanesin, die aber in Japan aufgewachsen ist. Und Sander wurde in San Diego geboren. Also super Multikulti, kann man sagen, mit deutschen Wurzeln. Und allein das ist ja wieder zu sagen, so, ach, da ist ein Deutscher mit auf der Tour. Da kann man ja wieder ein bisschen aus deutscher Sicht ein bisschen so, komm, der hat sogar das Major gewonnen. Da ist viel, viel deutsches Talent einfach drin, ne?
Ja, absolut.
Marcel Sieben hatte ja auch die ersten Tage ganz gute Chancen und war mit oben auf dem Leaderboard, ne?
Er hatte am Freitag für einen Moment war auf dem Weg zur Runde des Turniers, lag da ja lange 5 unter auf den Frontline, machte dann ein spätes Bogey auf der 9, um dann die Backline oder 6 unter gar und dann ein spätes Bogey auf der 9, um dann auch die Backline noch über Par zu spielen, dass er dann letztendlich das Level-Par-Ergebnis reinbrachte und somit, sag ich mal, den Cut schaffte, was ja auch für einen Marcel Sieben ein Riesenerfolg ist. Und sonst von den Deutschen leider nicht allzu viel zu sehen auf dem Leaderboard oben. Nichtsdestotrotz ja, dabei gewesen und
ist ja auch bald Olympia. Dabei sein ist alles.
Genau, ja, der olympische Gedanke.
Sehr schön. Ich glaube, der beste Deutsche, was hat der beste Deutsche für einen Platz gemacht? Ich glaube, das war irgendwie so in den 60er, 70ern. Ich gucke gerade mal, aber ich muss schon lange scrollen. Alex Chaker ist als 75. hier gelistet und Marcel Sieben als 72. Ich glaube, das war aus deutscher Sicht, was man sagen kann. Dann doch lieber sagen, Sander ist ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen deutscher. Ne? Schade, dass es Justin Rose nicht gemacht hat. Hätte ich ihm auch gegönnt. Der hat wirklich gut gespielt, finde ich, und auch viel riskiert. Shane Lowry, ja, sehr tragisch, wie gesagt, an Tag 3. Da diese ganzen Shots verloren, auch mit ein paar Regelfragen da, ein paar Penalties gezogen, die hätten nicht sein müssen. Und dann ging es ein bisschen das Momentum ihm ab, leider. Tja, aber so ist Golf, ne? Es hat nicht 3 Runden, es ist nicht 2 Runden, es ist 4 Runden Golf. Und das macht es halt so schwierig, kann man auch sagen, oder? Also Tiger Woods hatten auch, glaube ich, wir hatten ja letzte Folge ausführlich über Tiger Woods berichtet und das leichte Bashing gegen ihn berechtigt. Ich würde sagen, nein, denn wirklich viele der Topstars haben ähnlich schlecht oder sagen wir es mal nicht gut gespielt. Selbst wenn ein Tiger Woods mit einer plus 14 den Cut nicht geschafft hat, auch ein Fegala, der ja auch nicht viel unfitter ist als ein Tiger Woods, hat ähnliches Ergebnis. Also da, finde ich, kann man nicht sagen, die besten Tage von Tiger sind vorbei. Jetzt sollte er wirklich zurücktreten wie unlängst Joe Biden, sondern war halt einfach nicht sein Wochenende, könnte man so sagen. Ne?
Ja, also da muss man halt wirklich sehen, dass das Thema, was in all den Jahren eigentlich das Thema war, Driver, gab es in den ersten 2 Runden gar nicht. Ich habe ihn noch nie so oft so smart auf dem Fairway liegen sehen und eigentlich in guten Positionen zur Fahne. problematisch wurde es dann halt wirklich bei den Annäherungen diesmal. Seine Eisen waren jetzt nicht dialed in, sein Putter, der dann halt aus längerer Distanz kam, er nicht wirklich das Gefühl drauf, den Ball nah am Loch zu positionieren, zog sich dann unnötige drei Putts und dadurch dann halt Bogies. Und sonst hat er sich halt eigentlich gut positioniert, aber er sammelte dann halt so Bogie um Bogie um Bogie. Und dann wird's halt schwer, weil irgendwann musst du halt auch anfangen, aggressiver zu spielen. Relativ früh am Freitag gab es eine Nachricht über Twitter, also ehemals Twitter, dass da wohl der ein oder andere Course-Moderator erkennen haben sollte, dass er wieder extrem glasige Augen hätte und dass da anscheinend Schmerzmittel Intus sein sollten, wie auch immer. Das könnte natürlich das eine mit dem Putten halt auch erklären, dass er da halt nicht wirklich Gefühl drauf hatte, weil es nachweislicher ist, unter Schmerzmitteln kann man da halt nicht so dieses feinfühlige Putten halt wirklich raufkriegen. Aber es ist halt wirklich auffällig, dass die Bereiche, die sein absolutes Steckenpferd so ein bisschen waren in all seiner Karriere, dass die halt gar nicht gepasst haben. Aber man muss natürlich auch sagen, wo soll es halt auch herkommen? Ja, fehlende Competition, fehlende Golfrunden unter Druck, wie wir es letzte Woche schon besprochen haben, können halt einfach nicht zu konstanten guten Golf führen. Weil jetzt stelle man sich vor, mit all dieser Vorgeschichte und fehlenden Golfrunden und Spielerfahrung hat er ja, aber all sein Spielrhythmus, der nicht da ist, würde auf einmal da oben auf dem Leaderboard mitspielen. Da würden sich ja alle anderen halt auch dann, die würden ja einfach falsch aussehen, beziehungsweise dann würden die ja irgendwas nicht richtig machen. Und ich glaube, das ist ein normaler Prozess. Er war ja wie immer optimistisch. Er kann mehr und mehr trainieren und nächstes Jahr freut er sich. Und er hat jetzt schon gesagt, er spielt jetzt Hero und PNC im Dezember. Das heißt, lange Tigerpause. Er ist jetzt schon wieder gesichtet worden bei einem Youth Amateur für seinen Sohn Charlie. Und dann wird man sehen nächstes Jahr, wie oft er zu spielen da ist.
Ich denke, wir können Xander Schauffele verdient gratulieren zu diesem wirklich großartigen Sieg des Claritch-Jug. Mal gucken, was er mit dem macht. Ob er auch irgendwas postet mit, ich habe das und das getrunken wie andere oder den desinfiziert im Schrank stehen lässt in San Diego. Mal gucken. Ich glaube, der ist auch jetzt wohnt ja nicht mehr in San Diego. Aber was wir machen können, ist mal aus Europa wieder weg und mal zu unseren Amateuren, weil das haben wir lange nicht. Und denn es bietet sich ja bei diesem Thema von The Open an, Beauty. Ich habe hier noch ein kleines Thema für dich mitgebracht.
Par 5. Mehr Netto vom Brutto.
Bei uns ist ja jetzt der Sommer ausgebrochen. Wir haben gerade 33 Grad, aber wenn ich aufs Wetterradar schaue, die nächsten Wochen werden wieder durchwachsen, regnerisch gar und vielleicht windig, also ähnliches Wetter wie bei The Open in Schottland. Wir kriegen ein bisschen schottisch nasses Wetter wohl. Und jetzt ein paar Top-Tipps von dir, Beauty, was man bei schlechtem Wetter als Amateurgolfer machen kann. Ich denke, viele Sachen sind vor allem Schlägerwahl. Das ist ja eine Sache, die Leute gehen an den Start, egal wie das Wetter ist, und spielen immer den gleichen Schläger mit und denken, das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Das ist ja meistens nicht so. Haben wir jetzt ja auch bei den Pros gesehen bei The Open. Ich fand dieses Bild wunderschön zwischen Runde 2 und Runde 3. Da gibt es ja so dieses Feld der Dispersion, wo die ganzen Bälle landen. Und das war ganz gut. Runde 2 war dann schwarz. Die waren komplett alle vorne und dann waren sozusagen hinten, hinter den letzten schwarzen Bällen, kam dann diese komplette Dispersion von dem Tag 3. Also da ist wirklich alles einfach direkt hinter den sämtlichen Schlägen von Runde 2 gewesen. Und das heißt ja, Wetter macht selbst bei den Pros extreme Unterschiede. Wie können Amateure dann an den Start gehen und denken, jetzt schlage ich mein Eisen, wie ich es immer hier spiele?
Ja, Bedenken. Der Wind und die Temperatur beeinflusst im Grunde jeden Schlag. Und wenn ich leichten Gegenwind habe und die Temperatur war gestern 35 Grad und heute sind es nur noch 18 Grad, dann wird der Ball nicht mehr so weit fliegen wie an dem Tag zuvor. Ja, auch welche Luftfeuchtigkeit habe, im Grunde wie dick ist die Luft, sorgt dafür, dass mein Ball mehr Widerstand hat und im Endeffekt früher auf den Boden kommt. Ja, wie nass ist es? Bin ich in den Morgenstunden, wo die Luftfeuchtigkeit höher ist, wo noch etwas Wasser auf der Oberfläche vom Rasen ist, wo der Boden noch etwas weicher ist. Das heißt, im Kontakt geht der Ball erstmal etwas in den Boden und rutscht dann quasi nach vorne und wird nicht so dermaßen komprimiert, wie wenn ich nachmittags um 13, 14 Uhr auf dem Platz bin, der Boden ist durchgetrocknet und ich drück den quasi wie in einen Betonboden und somit springt der Ball nach vorne. All das hat Einfluss auf meine Ballfluglänge. Ja, und je schneller ich das verstehe, einschätzen zu können, desto besser kann ich halt auch meine Schläger nutzen. Das muss ich jetzt da kein Pro bei den Open erklären. Aber unser Eins, der sich da vielleicht gar keine Gedanken drüber macht, sondern er sagt dann halt immer, mein achter Eisen fliegt immer 125 Meter. Und er stellt sich dann halt immer wirklich dann hin und wundert sich, dass der Ball dann eben 15 Meter kurz ist, wo er dann halt eben in einen Bunker reinfällt oder das Grün an der falschen Stelle verfehlt oder nicht über ein Wasserhindernis rüberkommt. Das sind Gründe, die ich davor gesagt habe, die dazu führen könnten. Ja? Hinzu kommen noch unsaubere getroffene Bälle. Das heißt, oftmals werden Weiten dann gemessen, wenn ich auf der Range stehe und vorher 15 Mal den Schläger jetzt schon geschwungen habe, um oder, so ein oder Schwunggefühl.
Indoor im Winter.
Oder genau, ja. Oder wenn ich von einer Kunstrasenmatte spiele, all das hat Einfluss darauf, wie weit der Ball fliegen kann. Ja, auch ob ich die Messung mit einem Rangeball mache, der im Grunde keinen Backspin produziert mehr so wirklich, weil er schon abgespielt ist oder halt einfach härter ist als ein normaler Spielball. Da muss man dran denken. Und wenn ich all diese Faktoren zusammennehme, ja, dann kann ich in etwa auch gut einschätzen, wie weit fliegt jetzt mein Ball. Ja, sicherlich, ich sollte nicht übertreiben und zu sehr anfangen zu sagen, ja, jetzt könnte das und das und das und das passieren. Nein, eine kurze Einschätzung, wenn ich da über den Boden laufe, merke ich ja, okay, wie widerstandsfähig ist der Untergrund. Wenn meine Haare im rechten Winkel zum Hals quasi von mir wegfliegen, dann weiß ich auch, es ist ein bisschen Wind gerade aktiv und das beeinflusst den Ballflug. Und wenn ich diesen Punkt so ein bisschen mit reinkriege, dann weiß ich halt auch, okay, jetzt brauche ich einen Schläger mehr oder zwei Schläger mehr oder ich kann einen Schläger weniger sogar nehmen. Und probiert das einfach mal, macht einfach mal den Spaß und testet das auch bei nicht so gutem Wetter auf den Platz zu gehen und jetzt vielleicht nicht nur bei 25 Grad Sonnenschein und Flaute.
Wie adjustest du dich denn an so einem Tag, wo es regnerisch ist? Mhm. Denkst du dir so deine Durchschnittsshots und sagst so, naja, das ist so ein Zweiklappwind, dann nehme ich jetzt zwei Klaps weniger und gehst damit dann von Loch zu Loch und insgesamt Schläger, die weniger Loft haben, also weniger hohen Ballflight oder was machst du genau?
Also wenn ich die Möglichkeit habe, nicht zwingend bei schlechtem Wetter spielen zu müssen, bleibe ich halt auch einfach mal zu Hause.
Ja, natürlich, das ist die beste Wahl, richtig. Ja, oder du lebst in Kalifornien, da ist es immer schön. Aber sagen wir mal, es ist jetzt, du musst spielen und es ist ein wichtiges Spiel und du musst im Nassen spielen. Mhm.
Ja, wie gesagt, dann sind all diese Punkte, was hat der Platz für eine Charakteristika? Habe ich jetzt so einen ähnlichen Linksplatz, also hier bei uns in den Breiten, so den Faldo-Platz, meinetwegen in Bazzaro, eine unserer mit absoluten Lieblingsanlagen, auch von uns beiden. Da versickert natürlich auch viel, viel Regen und der Boden ist doch eher firm. Und dann kann ich den Punkt schon mal rausnehmen, dass der Boden mir jetzt nicht allzu viel vielleicht klaut. Wenn halt wirklich Regen im Spiel ist, versuche ich schon, den Schwung etwas ruhiger auszuführen. Und wenn ich meinen Schwung ruhiger ausführen möchte, nehme ich im Grunde sowieso schon immer einen Schläger mehr. Ja, dann geht einfach Clubhead-Speed geht weg. Das bedeutet, Ballspeed geht weg und weniger Ballspeed sorgt einfach für weniger Distanz. Und Wie bekomme ich mehr Distanz wieder, indem ich einen Schläger länger nehme, dadurch einen längeren Hebel habe und dann einen gleichen Ballspeed eventuell bekomme mit einem ruhigeren Schwung, wie wenn ich ein kürzeres Eisen nehme und den halt total normal hart schlagen möchte. Und die Folge ist ja dann automatisch. Ein ruhigerer Schwung mit einem längeren Schläger sorgt für einen flacheren Apex. Der Ball geht nicht mehr ganz so hoch in die Luft, hat dadurch weniger Angriffsfläche für den Wind. Und so kann ich halt immer noch meine Standardlänge spielen mit einer ruhigeren Bewegung und vielleicht auch kontrollierteren Impact zum Ball. Und das sorgt dann halt trotzdem noch für konstante Golfschläge. Und das sorgt eigentlich im Grunde dazu, dass das Golfspiel nicht allzu stark beeinflusst wird.
Ich fand es immer ganz interessant, so die Frage auch, hilft mir der Wind oder ist der Wind gegen mich? Und da muss man halt, glaube ich, ein bisschen Windkenntnis haben. Du hattest mir mal irgendwann gesagt, du schaust da eigentlich auf der Driving Range so ein bisschen länger, wenn du dich warm machst, wo der Wind hingeht. Und dann in Korrelationen überlegst du, wo stehe ich jetzt in Kombination zur Driving Range gerade auf dem Platz? Was habe ich vorhin gesehen? Und der Wind dreht ja jetzt nicht ständig, aber wenn man so einigermaßen von konstantem Wind ausgehen darf, kannst du ja sagen, der Wind hilft mir ein bisschen oder, oh, jetzt habe ich hier wirklich fiesen Gegenwind. Wie beeinflusst, also wie misst du dir das? Hast du irgendwie so ein Windmesser? Guckst du auf die Bäume? Denkst du dir so, naja, letztes Loch war es so und so? Oder was ist für dich ein guter Index für Wind?
Also grundlegend, wenn ich beim Turnier ist es ja oft so, dass ich ein Birdie-Book habe. Da versuche ich dann schon, mich vorher auszurichten und erstmal festzustellen, im Verhältnis zur Range in dem Fall oder halt zur allgemeinen Wettervoraussicht, da gibt es ja auch immer die Hauptwindrichtung eigentlich an. Heute haben wir Südwestwind, wissen wir eigentlich oft, dass es dann halt auch wärmer wird. Und dann zeichne ich mir das eigentlich bei jeder Spielbahn in meinem Birdiebook ein. Wo ist die Südwestrichtung? Da kommt dann der Pfeil hin und dann weiß ich, okay, auf der Spielbahn steht der Wind so im Grunde allgemein. Ja, wenn man natürlich nicht ortskundig ist und dann vielleicht nicht so eine Art ja, Windkanal hat, wieder als Beispiel hier bei uns der Golfclub Motzner See, da hast du so eine Waldabschnitte, die eher so windkanalmäßig da sind. Da kann dann halt schon mal der Wind anders drin verwirbeln. Aber das kriegt man dann eigentlich schon im Grunde so ein bisschen mit. Nichtsdestotrotz ist für mich immer wichtig, die Hauptwindrichtung des Tages eigentlich immer so ein bisschen zu haben. Weil das ist dann letztendlich, wenn ich unsicher bin, gebe ich mir dann das Go darauf, dass ich mich darauf jetzt festlege. Weil solange ich keine Festlegung habe, vom Kopf her, kann ich nicht zu 100% einen Golfschlag ausführen. Und ja, da gebe ich dir recht. Ich schaue dann auch immer noch auf die Bäume. Quasi, wenn ich Rückenwind habe, zeigt mir das der Baum, dass der eher doch silberschimmrig ist, weil dann die Blattunterseite zu sehen ist. Und wenn ich Gegenwind habe, werden die Blätter nach unten gedrückt und dann sieht man eher die dunklere Seite der Blätter. Und das ist dann halt auch immer nochmal so eine Hilfe. Ist natürlich schwer, wenn hauptsächlich Nadelbäume in der Umgebung sind. Dann sieht man im Grunde bloß die Bewegung der Äste. Das ist dann manchmal schwerer einzuschätzen. Aber dann hilft auch manchmal vielleicht einfach nur für den Kopf das klassische Gras hochwerfen, um zu gucken, inwieweit oder in welche Richtung das Gras sich bewegt. Und wenn besonders starker Wind ist und die Fläche auch eher frei, dann habe ich mir halt auch selber so ein bisschen mathematisch erklärt, ich werfe das Gras hoch und dann schaue ich ungefähr, wie weit das Gras jetzt unterwegs ist innerhalb einer Sekunde. Das schreite ich dann kurz ab. Dann weiß ich, dass meine durchschnittliche Ballflugzeit um die 6 Sekunden ist. Und dann weiß ich, okay, wenn das Gras in etwa 2 Meter zurückgelegt hat in der Sekunde, das Ganze mal 6, dann habe ich in etwa einen Gegenwind jetzt von 12 Meter oder einen Rückenwind. Das rechne ich dann plus oder minus zu meiner Distanz zur Fahne und dann rechne ich halt damit, um halt einfach ein Commitment zu haben, um eine Nummer fest im Kopf zu haben, dass ich jetzt sage, okay, jetzt muss ich diesen Schlag 150 Meter eben machen mit diesen abgezogenen oder addierten Metern. Und dann weiß ich halt auch immer, welchen Schläger ich dann eventuell in der Runde nehmen muss.
Siehst du, ich dachte immer, du reagierst nicht auf meine blöden Sprüche und ignorierst mich. Stattdessen machst du Kopfrechnen, ey. So einfach ist es. Musst du mir doch mal erklären. Ist doch ganz gut zu wissen.
Ja, das ist kein Thema.
Wie machst du es mit dem, ich habe ja ganz oft gehört, dass es auch hilft, so ein bisschen Grip Down, also den Schläger nicht ganz normal zu halten, sondern ein bisschen weiter tiefer anzufassen.
Ja, da bin ich kein Fan von. Kenne ich auch Spieler, die das machen. Quasi Daumenbreite kürzer greifen, macht dann 5 Meter oder sowas aus. Ist quasi auch eine Trainingszeit, die man da investieren muss, inwieweit es bei jedem sich quasi das letztendlich dann auswirkt, weil da ist halt auch wieder jeder vom Gefühl anders, weil sich der Abstand zum Ball natürlich ein bisschen verändert, der Oberkörperwinkel eventuell pro Schläger verändert. Demnach, ich habe da ein ganz gutes Allgemeingefühl für solche Feel-Shots und ich greife normal und schwinge nach Gefühl langsamer und das funktioniert bei mir halt sehr gut. Tendenziell eher so dieses Bryson DeChambeau-System, der Uhr nach von 9 bis 3 oder sowas. Und da habe ich dann meine Distanzkontrolle drüber.
Unser Bryson des Podcasts. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ansonsten swing easy when it's breezy, heißt es ja.
Ja,
da folgst du dem ja.
Oder tee it high and let it fly.
Tee it high and let it fly. Der Draw über den Fade, genau. Dann würde ich sagen, eine Runde an die Terrasse. Let's go.
Hole 19 auf der Terrasse.
Ja, nicht nur die Major Season nähert sich dem Ende und damit unsere, golffreie Zeit kann man sein bei den wichtigen Events. Es ist leider wieder bis April müssen wir wieder warten, bis das nächste Major kommt, nämlich das Masters. Wie viele Tage sind es noch? Es gibt doch irgendwo so einen Augusta-Zähler, der einem sagt, wie viele Tage es noch sind. Es sind auf jeden Fall viele Tage. Es sind sehr viele Tage, bis wirklich wieder eines dieser großen Turniere ansteht, die wir alle so sehr lieben, weil da wirklich alle verrückt werden. Dies Jahr auch kein Ryder Cup, von daher, die Golfsaison geht jetzt, sage ich mal, in die Sommerferien, kann man nicht anders sagen. Und auch wir mit Harter Fair, wir gehen ein bisschen in die Sommerferien, wie jedes Jahr. Wir werden euch probieren, natürlich wieder jede Woche mit einer kleinen Dosen-Ravioli-Folge zu erfrischen, mit 5 bis 10 Minuten Content. Aber sie wird kurz, denn auch wir haben eigentlich Sommerpause, wollen euch aber, liebe Hafis, nicht alleine lassen, komplett über den Sommer, sondern bieten euch natürlich wieder jede Woche eine kleine Mini-Entertainment. Lasst euch mal überraschen, was da kommt. Wir arbeiten noch gerade dran. Ansonsten, Beauty, ab September ist dann wieder Sommerferien vorbei. Dann geht wieder die normale harte Fairway-Zeit los. Ich denke mal, der Sommer hat ja erst begonnen. Es ist ja noch bis September, sollte es noch warm sein. Wir melden uns dann wieder aus dem Urlaub. Mal sehen, wo es dieses Jahr alles hingeht. Wir hatten ja gesagt, auf jedem Kontinent einmal Halt machen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Aber es gibt ja diverse Kontinente mit Golfclubs, außer Antarktis und Arktis. Da, glaube ich, war auch Bernhard Langer noch nie. Er hat ja gesagt, er war in jedem Kontinent außer Antarktis und Arktis schon mal Golf spielen. Eigentlich eine schöne Sache und freue ich mich auch. Ansonsten erhebe ich hier an der Terrasse das Glas auf euer Wohl für diesen Sommer. Trinkt schön viel Flüssigkeit im Sommer. Es wird heiß, es ist heiß. Und jetzt in der schwülwarmen Gewitterzeit, die kommen wird hier in Deutschland, denkt mal an unsere kleine Zusammenfassung und an die armen Leute aus Royal Troon. Eine 128 müsst ihr schlagen, wenn ihr mal dort seid. Da seid ihr besser als die Pros kombiniert. Kann man auch mal als Herausforderung nehmen. Ich glaube, ich würde auch gern dort spielen. Sah sehr schön aus. Auch wieder so typisch schottisch, englisch, wo du denkst, hui, ich erkenne nicht viel Golfclubs und alles nur grün und Dünen und irgendwas. Aber ja, eine der Urformen von Golf. Gar nicht Parkland, sondern einfach nur links. Spannend und gut zu sehen. Wo ich mir auch dachte so, also die Pros haben ja immer das Fairway getroffen. Aber ich glaube, viele hätten da diese ersten Meter, die dann auch ganz oft nur Wasteland waren, verflucht, weil sie dort reingetroffen hätten. Naja, also so viel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Beauty, du kriegst hier noch die letzten Worte der Folge und entlasst doch unsere Hafis dann auch in die Sommerferien.
Genau, und genießt die Zeit wie immer. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Major Season ist damit vorbei. Wir konzentrieren uns demnächst so ein bisschen auf unsere Sommersaison. Lasst euch da ein bisschen überraschen in den kommenden Wochen. Und bis dahin spielt jede Menge Golf. Habt viel Spaß. Und ihr wisst ja, immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.